Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Mit unserer heutigen Wissenschaftsecke widmen wir uns einmal mehr einigen neuen Erkenntnissen aus dem Bereich von Medizin und Gesundheit, die in den letzten Wochen und Monaten hier bei uns aufgeschlagen sind. Zum ersten Thema. Eine Studie des Universitätsklinikums Bonn, der Universität Süddänemark und dort des Novo Nordisk Center for Adipocyte Signaling haben ein Protein gefunden, das die Aktivität des sogenannten braunen Fetts abschaltet und hoffen, mit dieser Erkenntnis die Grundlage für eine Strategie zur Bekämpfung von Fettleibigkeit gewonnen zu haben. Der Zusammenhang, der zu dieser Hoffnung führt, ist ein wenig kompliziert. Das sogenannte braune Fett ist nämlich etwas ganz anderes als das sogenannte weiße Fett, um Bauch und Oberschenkel etwa. Braunes Fett hat eine besondere Aufgabe. Es hilft insbesondere bei niedrigen Temperaturen dabei, die Kalorien aus der Nahrung in Wärme umzuwandeln. Es verbrennt also Kalorien und führt damit mittelbar zur Gewichtsreduzierung und gleichzeitig zu einer Erwärmung. Deshalb sucht man nach Wegen, wie man dieses braune Fett aktivieren und mithin seine wärmeproduzierenden und kalorienreduzierenden Fähigkeiten steigern kann. Mit der vorerwähnten Studie haben die beiden beteiligten Universitäten nun herausgefunden, dass das braune Fett einen Mechanismus hat, der es kurz nach seiner Aktivierung abschaltet. Und dieser Mechanismus wird ausgelöst von einem bisher unbekannten Protein, das die Bezeichnung AD3-AT bekommen hat. Die Hoffnung ist nun also, dass man genau dieses Protein hemmen oder ganz abschalten kann, sodass das braune Fett seine eigentliche Aufgabe wahrnehmen kann. Hande Topel von dem Forschungsteam sagt dazu, ich zitiere, wir denken, dass die Inhibierung von AC3-AT eine vielversprechende Strategie zur sicheren Aktivierung von braunem Fett und zur Bekämpfung von Fettleibigkeit und damit verbundenen Gesundheitsproblemen sein könnte. Zitat Ende. Herausgefunden wurde dieser Zusammenhang bei der Untersuchung von Mäusen, die genetisch nicht über dieses Protein verfügen. Und bei diesen Untersuchungen konnte man feststellen, dass die Mäuse vor Fettleibigkeit geschützt waren. Zum Teil, weil ihr Körper einfach besser Kalorien verbrennt und in der Lage war, die Stoffwechselrate durch die Aktivierung von braunem Fett zu erhöhen. Einsatzfähig in der Praxis oder im Leben ist diese Erkenntnis bisher allerdings noch nicht. Es bedarf hierzu noch weiterer Studien. Publiziert wurden diese Ergebnisse im Fachjournal Nature. Zum zweiten Thema. Eine eher soziologische als medizinische Gesundheitsstudie der Universitätsmedizin in Mainz hat vor kurzem die Herzgesundheit von Menschen ins Verhältnis gesetzt mit dem sogenannten sozioökonomischen Status, abgekürzt SES. Demnach ist auch in Deutschland ein niedriger SES mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Herzschwäche, koronarer Herzkrankheit, Schlaganfall sowie einer höheren Sterblichkeit assoziiert. Die Analyse beruht auf den Daten von 15.000 Teilnehmenden der Mainzer Gutenberg Gesundheitsstudie, die bereits seit 2007 läuft. Bis 2022 waren Personen im Alter von 35 bis 40 Jahren aus Mainz und Rheinhessen eingeschlossen. Für die Ermittlung des SES wurden verschiedene Merkmale der Lebensumstände herangezogen, wie der höchste Bildungsabschluss, der Beruf und das Einkommen. Der Leiter der Studie, Professor Dr. Thomas Münzel, Klinikdirektor des Kardiologischen Zentrums der Universitätsmedizin in Mainz, sagt dazu, Zitat: Wir haben festgestellt, dass innerhalb eines Untersuchungszeitraums von 10 Jahren, nämlich von 2012 bis 2022, die Wahrscheinlichkeit für neu auftretende Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Personen mit niedrigem SES um 68% höher war. Auch hatten sie eine um 86% höhere Gesamtsterblichkeit im Vergleich zu Personen mit hohem SES. Zitat Ende. Beim Vergleich der Daten erwiesen sich der Bildungsstand und die Art der Beschäftigung als entscheidende Faktoren für das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Während das Netto-Haushaltseinkommen insgesamt eine geringere Rolle zu spielen schien. Diese Assoziationen blieben auch nach Berücksichtigung von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Lebensstil und kardiovaskulären Risikofaktoren bestehen. Das ist insofern bemerkenswert, als Menschen mit höherem Einkommen in vielen Ländern und auch in Deutschland oft einen besseren Zugang zu privater Gesundheitsversorgung haben. Währenddessen sind Menschen mit niedrigem Einkommen eher auf staatliche oder öffentliche Gesundheitssysteme angewiesen. Zitat noch einmal: Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Einkommen und somit vielleicht ein erleichterter Zugang zu einer Privatversicherung einen kleineren Einfluss im Vergleich zu Bildung und Beruf zu haben scheint, sagt Dr. Omar Haddad, Erstautor der Studie. Weiter das Zitat: Dennoch muss gesagt werden, dass alle Komponenten des SES miteinander substanziell zusammenhängen und eine klare Trennung schwierig ist. Zitat Ende. Die Studie legt vorerst die Vermutung nahe, dass Personen mit hohem SES möglicherweise weniger schädlichen Umweltbelastungen ausgesetzt sind und sich bewusster mit Gesundheitsfragen auseinandersetzen, sowie einen gesünderen Lebensstil pflegen. Prävention scheint damit wichtiger zu sein als der Zugang zu einer privat bezahlten Gesundheitsversorgung, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern. Nach Auffassung von Professor Dr. Münzel sollten die Ergebnisse ein Weckruf sein, um die potenziellen Gesundheitsrisiken durch soziale Benachteiligung ernst zu nehmen. Zitat: In der Prävention für sozial benachteiligte Personen liegen besondere Chancen. Wir möchten die Dringlichkeit betonen, den sozialen Status bei der Bewertung von Risiken und präventiven Maßnahmen zu berücksichtigen, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern und soziale Ungleichheiten zu verringern. Zitat Ende. Für den Bereich der Ernährung von Bedeutung ist eine neuere Studie des Biomedizinischen Forschungszentrums Helmholtz Munich, die gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Diabetesforschung erstellt worden ist und sich mit dem Zusammenhang zwischen der Ernährung und dem Übergewicht von Vätern und der Gesundheit ihrer Kinder befasst hat und, kurz gesagt, das Ergebnis hat: Je gesünder die Ernährung werdender Väter, desto geringer das Risiko der Kinder, im Laufe ihres Lebens Übergewicht oder Erkrankungen wie Diabetes zu bekommen. Die Forschungsgruppe Umweltepigenetik beim Helmholtz Munich hat den Einfluss der väterlichen Ernährung und des Übergewichts auf die Gesundheit ihrer Kinder untersucht. Und zwar den Einfluss der Ernährung vor dem Zeitpunkt der Zeugung. Die Wissenschaftlerinnen konzentrierten sich dabei auf spezielle kleine RNA-Moleküle in Spermien, sogenannte mitochondriale tRNA-Fragmente. Diese RNAs spielen eine Schlüsselrolle bei der Vererbung von Gesundheitsmerkmalen, indem sie die Genexpression regulieren. Es wurden dafür Daten von mehr als 3000 Familien der Live-Child-Studie der Universität Leipzig verwendet. Die Analysen zeigten, dass das Körpergewicht des Vaters das Gewicht der Kinder und ihre Anfälligkeit für Stoffwechselkrankheiten beeinflusst. Dieser Einfluss besteht unabhängig von anderen Faktoren, wie dem Gewicht der Mutter, der elterlichen Genetik oder Umweltbedingungen. überprüft haben die Forschenden diese Ergebnisse dann mit Experimenten mit Mäusen. Diese erhielten eine Hochfettdiät. Und das hatte Auswirkungen auf die Geschlechtsorgane der Tiere, auch auf die Nebenhoden. Das ist der Bereich im männlichen Fortpflanzungssystem, in dem frisch gebildete Spermien heranreifen. Der Leiter der Forschungsgruppe, Dr. Raffaele Teperino, hat das so formuliert. Ich zitiere: Unsere Studie zeigt, dass Spermien, die im Nebenhoden der Mäuse einer Hochfettdiät ausgesetzt sind, zu Nachkommen mit erhöhter Neigung zu Stoffwechselerkrankungen führen. Zitat Ende. Dr. Teperino fasst das wie folgt zusammen. Zitat noch einmal. Dies ist das erste Mal, dass wir eine solche molekulare Verbindung über Generationen hinweg beobachten konnten. Durch die Demonstration der Übertragung nicht genetischer väterlicher Bestandteile in Embryonen zeigen wir einen bisher unbekannten Aspekt der Vererbung. Zitat Ende. Und weiter sagt Professor Martin Rabé de Angelis, Co-Autor der Studie und Forschungsdirektor im Helmholtz Munich, Zitat: Unsere Hypothese, dass im Laufe des Lebens erworbene Eigenschaften wie Diabetes oder Adipositas über Generationen mittels epigenetischer Mechanismen weitergegeben werden, wird durch diese Studie bestärkt. Die Epigenetik dient dabei als molekulare Schnittstelle zwischen Umwelt und Genom, auch über Generationsgrenzen hinweg. Dies geschieht nicht nur über die mütterliche, sondern, wie unsere Forschungsergebnisse zeigen, auch über die väterliche Linie. Zitat Ende. Wir bleiben beim Thema Ernährung und der Frage, ob pflanzliche Speiseöle tatsächlich gesünder sind als gesättigte Fette tierischer Herkunft. Diese Vermutung besteht ja schon länger, aber sie ist nur sehr schwer nachzuweisen, weil die Wirkung des Konsums von bestimmten Lebensmitteln auf die Gesundheit praktisch nie sofort, sondern fast immer erst mit zeitlicher Verzögerung auftritt. Auch umstritten ist, ob ein hoher Konsum von Milchprodukten mehr schadet als nützt. Dazu ist jetzt eine neue Studie in Nature Medicine veröffentlicht worden, mit der mehrere verschiedene Studien zu dieser Problematik so miteinander verknüpft worden sind, dass verlässlichere Aussagen möglich sind. Es handelt sich um eine gemeinsame Arbeit des Deutschen Instituts Ernährungsforschung mit der schwedischen Chalmers University of Technology sowie den Arbeiten von Universitäten in Spanien, Dänemark, England und den USA. Die Arbeitsgruppe hat die Ergebnisse detaillierter Blutfettanalysen bei 113 Personen, die sich einer 16-wöchigen streng kontrollierten Diät unterzogen hatten, kombiniert mit entsprechenden Ergebnissen aus einer Interventionsstudie sowie mehreren Kohortenstudien. In diesen Studien waren insgesamt mehrere tausend Personen über Zeiträume von bis zu 10 Jahren beobachtet worden hinsichtlich ihrer Ernährung und des Auftretens von Krankheiten. Anders als bei normalen Blutbildern, mit denen nur wenige Cholesterintypen und Triglyceride gemessen werden, wurden dabei insgesamt 987 verschiedene Blutfette analysiert. Wie sich eine Ernährungsumstellung auf das Profil dieser Blutfette auswirkte, fassten die Fachleute in einer Messgröße zusammen, der Multilipid-Score genannt wurde. Es stellte sich heraus, dass in den Kohortenstudien jene Teilnehmer mit einer hohen Gesamtpunktzahl im MLS, in diesem Multilipid-Score, was auf eine pflanzenölfokussierte Ernährung hindeutet, deutlich seltener eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder einen Diabetes Typ 2 entwickelten. Zitat: Ein hoher MLS weist auf ein gesundes Blutfettprofil hin, erklärt Fabian Eichelmann, einer der beteiligten Forscher. Zitat: Hierzu kann eine starke Zufuhr von pflanzlichen Fetten und eine verringerte Aufnahme von tierischen Fetten beitragen. Zitat Ende. Zwar bestimmen neben der Ernährung auch genetische und epigenetische Faktoren über den Lipidstoffwechsel sowie die Anfälligkeit für das metabolische Syndrom. Personen mit niedrigem MLS profitieren aber sehr wahrscheinlich besonders stark von einer Ernährungsumstellung. Darauf deuteten die Ergebnisse von Risikopatienten in Spanien hin, die man im Rahmen einer anderen Interventionsstudie zu einer Mittelmeerdiät mit erhöhtem Anteil von Olivenöl oder Nüssen motiviert hatte. Verschiedene Öle bzw. Fette oder auch Nüsse unterscheiden sich in vielen anderen relevanten Inhaltsstoffen. Welche also sind nun wirklich geeignet? Die Blutfettzusammensetzung lässt sich positiv beeinflussen, wenn man Milchprodukte durch Pflanzenöle ersetzt, die einen hohen, ungesättigten Fettgehalt aufweisen. Dazu zählen zum Beispiel Olivenöl, Rapsöl, Distelöl, Sonnenblumenöl und Avocadoöl. Zitat: Eine Kombination dieser Öle bietet eine vorteilhafte Fettzusammensetzung für die tägliche Ernährung. Bestätigt Fabian Eichelmann und verweist zudem darauf, dass Oliven- und Avocadoöl relativ hitzestabil sind, weshalb sie für das Kochen und Braten am besten nur bei moderaten Temperaturen bevorzugt werden sollten. Und noch eine letzte neue Erkenntnis aus dem Komplex Ernährung. Eine aktuelle Studie der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, des Instituts für nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft und des Kompetenzclusters NutriCard kommen zum Ergebnis, dass in Europa jährlich 1,55 Millionen Menschen durch Fehlernährung sterben. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, haben die Forschenden die Bedeutung der Ernährung für kardiovaskulär bedingte Todesfälle im Zeitraum zwischen 1990 und 2019 analysiert und das Ergebnis jetzt im European Journal of Preventive Cardiology veröffentlicht. Es konnte gezeigt werden, dass jeder sechste Todesfall in Europa auf eine unausgewogene Ernährung zurückzuführen ist. Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist rund ein Drittel mit einer Fehlernährung assoziiert. Die Studie zeigt auch, welche Ernährungsfaktoren den größten Einfluss auf die vorzeitigen Todesfälle hatten. Zitat: Es sind leider immer wieder die gleichen Lebensmittel, von denen wir entweder zu wenig oder zu viel essen. Zitat Ende. So Theresa Pörschmann, die Erstautorin der Studie. Insbesondere gehören zu den negativen Einflussfaktoren der Verzehr von zu wenig Vollkornprodukten und zu wenig Hülsenfrüchten, gefolgt von einer Ernährung mit zu viel Salz und zu viel rotem Fleisch. Auch die Art der Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie die Verteilung zwischen den Geschlechtern und in unterschiedlichen Altersgruppen wurden untersucht. Der Großteil der Todesfälle entfiel dabei auf durchblutungsbezogene Herzkrankheiten wie Erkrankungen der Herzkranzgefäße, gefolgt von Schlaganfällen. In ca. 30% aller vorzeitigen Todesfälle waren die Betroffenen jünger als 70 Jahre. Insgesamt haben die Forschenden 13 unterschiedliche Arten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 13 verschiedene Ernährungsfaktoren untersucht. Und vermutlich ist der Zusammenhang zwischen einer schlechten Ernährung und vorzeitigen Todesfällen dabei noch unterbewertet. Denn Faktoren wie Alkoholkonsum und eine zu hohe Energiezufuhr sind in der Studie noch gar nicht berücksichtigt. Die Entwicklung hat vorübergehend zu einer Verbesserung geführt, wie Professor Stefan Lorkowski festgestellt hat. Zitat: Bis 2015 hat sich der Anteil an ernährungsbedingten Herz-Kreislauf-Erkrankungen stetig verringert. Seit 2019 steigen die Zahlen allerdings wieder leicht, bilanziert Professor Lorkowski. Es gibt also ein großes präventives Potenzial einer ausgewogenen Ernährungsweise für die Herzgesundheit. Zitat: In Deutschland haben wir noch viel Luft nach oben und könnten viele vorzeitige Todesfälle verhindern. Zitat Ende. Über eine ganz andere Neuentwicklung haben jetzt Forschende der ETH Zürich und der chinesischen Universität Hongkong im Fachjournal Advanced Intelligent Systems berichtet. Sie haben über eine Entfernung von 9300 Kilometern eine magnetische Endoskopie an einem lebenden Schwein durchgeführt. Das Schwein befand sich in einem Operationssaal in Hongkong und durchgeführt wurde die Endoskopie aus einem Raum im Multiscale Robotics Lab in Zürich, von wo aus Alexandre Maisot das Endoskop gesteuert hat. Mit nur rund 300 Millisekunden Verzögerung fährt eine 4 mm dünne Sonde durch den Magen eines lebenden, aber betäubten Schweins im Operationssaal in Hongkong. Mit einer Kamera untersucht Maisot die Magenwand des Tieres und entnimmt mit einem winzigen Greifarm Gewebeproben. Der Eingriff ist die erste ferngesteuerte magnetische Endoskopie. Damit dieser Durchbruch gelang, waren zwei Dinge entscheidend. Ein an der ETH Zürich entwickeltes magnetisches Navigationssystem mit magnetisch steuerbarem Endoskop und eine sichere und schnelle Internetverbindung in den Operationssaal. Der ferngesteuerte Eingriff wurde im Operationssaal von Chirurginnen der Medizinischen Fakultät der Chinesischen Universität Hongkong begleitet und überwacht. Diese führten das magnetische Endoskop durch den Mund in den Magen des Schweins ein, bevor Alexandre Maisot in Zürich die Navigation der Sonde übernehmen konnte, wurde sie von einem Team des Multiscale Robotics Labs und von den Hongkonger Chirurginnen im Operationssaal getestet. Das Endoskop wird über ein Magnetfeld gesteuert, das von Navion, einem von ETH-Professor Bradley Nelson und seinem Team entwickelten chirurgischen Navigationssystem erzeugt wird. Zitat: Durch einen magnetischen Kopf kann das Endoskop nicht nur in alle Richtungen gebogen werden, es ist auch kleiner und einfacher zu steuern als herkömmliche Geräte, erklärt Maisot. Aufgrund der großen Beweglichkeit des magnetischen Endoskops konnte ETH-Forscher Maisot problemlos eine sogenannte Retroflexion im Magen des Tieres durchführen. Dabei wird das Endoskop nach dem Eintritt in die Magenhöhle um 180 Grad nach hinten gebogen, um den Mageneingang zu inspizieren. Dieser komplexe Eingriff zeigt, dass sich magnetische Endoskope aus der Ferne mindestens genauso flexibel navigieren lassen wie Standardgeräte. Darüber hinaus kann das kleinere Endoskop bei Menschen auch über die Nase eingeführt werden und nicht über den Mund, so wie das bei herkömmlichen Endoskopen üblich ist. Das ist weniger belastend, da Patientinnen dafür nicht vollständig sediert werden müssen und während des Verfahrens wach sind und Feedback geben können. Das magnetische Endoskop ist potenziell auch für einen Einsatz bei Kindern geeignet, wo herkömmliche Sonden zu groß sind. Professor Bradley Nelson von der ETH Zürich denkt bereits weiter. Ich zitiere: Im nächsten Schritt unserer Forschung hoffen wir, eine Teleendoskopie am menschlichen Magen durchzuführen. Es steckt viel Potenzial in dieser Technologie. Ich denke da an minimalinvasive Eingriffe im Magen-Darm-Trakt, wie beispielsweise Krebsvorsorgeuntersuchungen. Zitat Ende. Und Dr. Shannon Melissa Chan, Assistenzprofessorin in der Abteilung für Chirurgie an der Chinesischen Universität, weist zudem darauf hin, ich zitiere nochmal: Die teleoperierte Endoskopie kann nicht nur für die chirurgische Ausbildung eingesetzt werden, sondern auch für die diagnostische und chirurgische Versorgung in abgelegenen Gebieten, insbesondere wenn es an lokalem Fachwissen mangelt.